Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Roadtrip, der Autopodcast. Heute tauchen wir mal ganz tief in die Technik ein, also etwas, das tief unter dem Blech verborgen ist, trotzdem aber die Automobilwelt der Zukunft beeinflussen wird. Darum habe ich heute einen Roadtrip nach Essen gemacht, und zwar zu ThyssenKrupp. Ja, die meisten von uns verbinden jetzt ThyssenKrupp eher mit dem Thema Stahl. Aber das Traditionsunternehmen hat sich längst weiterentwickelt und ist heute auch ein bedeutender Akteur im Bereich der Automobiltechnologie. Wer uns dazu aber mehr verraten kann, das ist Christoph Pohlmanns. Du bist Senior Vice President Research and Advanced Technology, wenn ich deine Visitenkarte richtig gelesen habe, oder?
Ja, richtig, stimmt, ja.
Verrat mal, was verbirgt sich hinter diesem Namen?
Also, wir gehören zum ThyssenKrupp Presta. Wir sind Lenkungsunternehmen und ich bin im Prinzip verantwortlich für die ganze Vorentwicklung, Entwicklung von neuen Technologien. Sprich, wir arbeiten an Technologien, die vielleicht in 5, 10 Jahren am Markt kommen, vielleicht auch gar nicht am Markt kommen. Und natürlich hauptsächlich im Lenkungsumfeld, aber arbeiten auch ganz viel an Projekten, die über Lenkung hinausgehen. Wir haben zum Beispiel auch ganz lang elektromechanische Bremse entwickelt. Wir arbeiten auch in was man nennt Vehicle Motion Control. Das ist wirklich nur Softwareprodukt, wo es darum geht, dass man zentral alle Aktuatoren im Chassis ansteuert. Aber wir sind da sehr weit oder sehr breit unterwegs im Gesamt-Chassis-Bereich an zukünftige Technologien.
Also Lenkungsunternehmen, das heißt nicht, du baust Lenkräder?
Na, Lenkrad bauen leider nicht. Alles zwischen Lenkrad und zwischen den Rädern auf der Straße ist, was wir machen. Das heißt, es ist die Lenksäule, sprich das Teil, wo dein Lenkrad mit verbunden ist, wo ich die Höhe einstellen kann, die Länge einstellen kann. Auch bei Crash ganz wichtig ist, um diese Crash-Kräften zu absorbieren. Und dann der Eisschaft. Der Eisschaft ist dann die Verbindung zwischen der Lenksäule und das Lenkgetriebe. Und das Lenkgetriebe ist dann verbunden mit den Rädern am Fahrzeug. Heutzutage sind das meistens, was wir nennen, EPAS, also Power Assisted Steering Systems. Das heißt, dadurch das Lenksystem den Fahrer unterstützen mit einer bestimmten Kraft. Und in der Zukunft reden wir natürlich dann eher über Steer-by-Wire-Systemen, wo es dann über keine mechanische Verbindung mehr gibt und das Fahrzeug eigentlich dann unten das Lenkgetriebe wirklich die Räder komplett selbstständig lenkt.
Also Steer-by-Wire klingt immer so ein bisschen nach Science-Fiction. Aber was genau verbirgt sich jetzt hinter dem Begriff? Ich kenne es von Flugzeugen, da heißt es, glaube ich, Fly-by-Wire. Das heißt, der Pilot vorne, der hat so einen Joystick und damit steuert er das ganze Flugzeug.
Genau, ist im Prinzip das Gleiche. Wir werden wahrscheinlich ein bisschen länger beim Lenkrad bleiben und nicht auf den Joystick wechseln, obwohl auch daran gearbeitet wird. Aber im Prinzip kann man es so sehen. Das heißt, heute ist es so, dass wenn ich lenke, ich habe natürlich eine komplette mechanische Verbindung zwischen Lenkrad und den Rädern. Es gibt nur eine Unterstützung von der Kraft, damit es leichter geht zum Lenken, jetzt mal ganz einfach ausgedrückt. In der Zukunft beim Steer-by-Wire ist es dann tatsächlich so, dass der Input vom Fahrer durch einen Sensor gemessen wird und dann die Software bestimmt, welche Position das Lenkgetriebe im Prinzip einstellen muss und dann wird einfach selbstständig und in die Rädern dementsprechend gelenkt. Und zwischen Fahrer und die Rädern gibt es dann überhaupt keine mechanische Verbindung mehr. Es ist nur noch Sensorik und Software.
Was ist der Vorteil für den Kunden, also für mich, wenn ich hinter dem Auto sitze?
Oh, jetzt wird es schwierig. Es gibt natürlich viele Vorteile für den Kunde, aber auch viele Vorteile für den OEM, also für den Fahrzeughersteller. Für den Kunde, der offensichtlichste Vorteil ist auf jeden Fall, dass sich die Übersetzung zwischen Input am Lenkrad und wie stark das Fahrzeug reagiert, komplett variieren kann. Sprich, heute, weil ich eine mechanische Verbindung habe, muss ich beim Parken relativ viel am Lenkrad lenken, um irgendwo einzuparken. Wenn ich auf der deutschen Autobahn mit höherer Geschwindigkeit fahre, dann ist das Fahrzeug vielleicht ein bisschen zu direkt, dann möchte ich es vielleicht ein bisschen indirekter haben. Das kannst du mit Steer-by-Wire natürlich komplett einstellen, dass du wirklich beim Parken viel weniger lenken musst, um einzuparken. Bei höheren Geschwindigkeiten kann das Fahrzeug sich viel stabiler anfühlen, weil ich halt nicht mehr so viel oder mehr lenken muss für die gleiche Fahrzeugreaktion. Ein zweites Thema sind natürlich so aktive Systeme. Sprich, wenn das Fahrzeug instabil wird und zum Beispiel ein Übersteuern geht, kann ich natürlich mit Steer-by-Wire das Fahrzeug aktiv gegenlenken und aktiv stabilisieren über die Lenkung, was ich heute natürlich nicht kann. Heute muss ich versuchen, so gut wie möglich ein Fahrer sein und dann selber versuchen, das Fahrzeug aufzufangen und zu stabilisieren. Das können wir in dem Fall mit Steer-by-Wire natürlich komplett automatisch machen. Und für die OEM gibt es ganz viele Vorteile in Richtung, ich nenne es mal allgemein Fahrzeugarchitektur. Weil natürlich, wenn ich diesen mechanische Verbindung zwischen Lenkrad und das Lenkgetriebe nicht mehr habe, dann kann ich zum Beispiel Linkslenker, Rechtslenker komplett die gleichen Komponenten verwenden. Ist heute alles unterschiedliche Systeme, weil sie einen ganz anderen Bauraum brauchen. Ich kann das Lenkgetriebe platzieren, wo ich will. Ich muss mir nicht mehr Gedanken machen, hey, komme ich vom Lenkrad noch mechanisch zu meinem Lenkgetriebe oder nicht. Und so gibt es dann unglaublich viel extra Freiheitsgrade, sag mal, für die OEM, für den Fahrzeughersteller, um das Fahrzeug ganz anders zu gestalten, als es heute ist.
Also das heißt, die Designer lieben das?
Die sollten es lieben, ja. Das Problem tatsächlich ist, dass sicher bei unsere deutschen OEMs, um da alle mit im Boot zu kriegen, damit alle die Vorteile sehen, ist schwierig. Das heißt, Lenkung wird natürlich von der Lenkungsabteilung vorangetrieben. Und bis dann verstanden wird, in welche anderen Bereichen so eine neue Lenkungstechnologie Vorteile hat und bis dann auch die Vorteile verstanden haben, das ist halt ein relativ langer Prozess. Aber ja, auch designmäßig kann man da wirklich Vorteile rausholen. Ja.
Ich vermute mal, die Leute werden sagen, Lenkrad und Lenksäule haben sich über 100 Jahre bewährt. Also warum sollen wir das jetzt ändern? Oder wie es bei Computern heißt, never change a running system.
Ja, aber dann würden wir wahrscheinlich noch, also heute noch immer mit mechanischer Lenkung fahren, ohne Lenkunterstützung und. Also es gibt natürlich einen Grund, warum immer neue Systeme kommen, weil es natürlich immer, ich nenne es mal, ein Fortschritt ist und immer bestimmte Vorteile bringt. Und in dem Fall mit Steve Avaya, wie gesagt, gibt es tatsächlich echt große Vorteile für den Endkunde. Es gibt auch Möglichkeiten mehr in der Zukunft, wo dann, also bis zum Beispiel, wir kennen auch von Tesla schon diese Yoke Steering, also das flache Lenkrad. Das auch Design im Innenraum kann ich da wirklich optimieren, kann ich ganz anders gestalten. Wenn wir Richtung autonom fahren gehen, gibt es viele Vorteile mit Steve Avaya. War natürlich, wenn ich dann L3, L4 autonom fahren bringe, kann ich tatsächlich auch das Lenkrad stehen lassen beim autonom fahren. Ich kann das Lenkrad weiter weg verstauen, damit es mehr Platz gibt für den Fahrer. Also es gibt eine ganze Menge Vorteile für den Endkunde und es gibt eine ganze Menge Vorteile für den OEM, die wirklich, sag mal, einen Wechsel zum Steve Avaya schon richtig sinnvoll machen.
Besonders wir Deutsche, ne? Wir sehen ja immer technische Neuerungen eher die Probleme als die Vorteile. Was kannst du denn jetzt den Angsthasen sagen, die befürchten, dass sie ständig ohne Lenkung dastehen? Nichts.
Nichts. Na, jetzt Spaß beiseite. Es ist natürlich genauso wie in der Flugzeugindustrie. Ich glaube nicht, dass jemand in ein Flugzeug einsteigt und dann Angst hat, dass irgendwann mal Flugzeug nicht mehr funktioniert und also. Da aber auch ist die Akzeptanz da und es funktioniert auch. Das ist natürlich schon die Herausforderung. Ganz, ganz oben auf unserer To-Do-Liste steht natürlich, das System muss ausfallsicher sein. Und es ist auch so, die Systeme, an denen wir arbeiten, haben ein mindestens einfache Redundanz, beziehungsweise eigentlich sogar ein zweifach Redundanz, wenn wir arbeiten. Das heißt, es ist wirklich sichergestellt, dass bei jedem möglichen Fehler das System immer operativ bleibt und immer funktioniert. Und sogar bei einem zweiten Fehler, dass man immer sicher zum Stehen kommen kann. Um ein Beispiel zu nennen, Drive-by-Wire gibt es schon seit, keine Ahnung, 10, 20 Jahren. Und da stellt sich auch niemand die Frage von, oh, kann ich auf einmal kein Gas mehr geben? Oder geht's Fahrzeug, ohne dass ich Gas gibt, bleibt das Fahrzeug trotzdem fahren? Da macht sich eigentlich auch niemand mehr Gedanken. Und ich behaupte mal, beim Steve-by-Wire wird das Gleiche sein. Das wird einfach irgendwann ganz normal sein. Und da stellt man sich dann auch keine Fragen mehr, dass es vielleicht irgendwann mal ausfallen könnte.
Ich kann mich noch dran erinnern, als dieses System kam, also das elektronische Gaspedal, dass einige Händler ihren Kunden, die unentschlossen waren, noch gesagt haben, kauf lieber das alte Modell, weil da ist noch ein Zug drinne, das kann man noch reparieren. Das neue, da hat nur ein Kabel. Wenn da irgendwas ausfällt, dann haben wir ein Problem. Und Kunden haben dann das alte System gekauft.
Beim Steve Avaya wird es wahrscheinlich ähnlich gehen. Also es gibt beides. Also wir werden beim Steve Avaya erstmal auch, glaube ich, bei den meisten Herstellern das Option sehen, wo der Kunde dann selbst entscheiden kann, will ich das Steve Avaya System oder will ich es nicht. Dann kann auch immer sagen, na, ich bleibe lieber bei das alte. Es wird allerdings auch einige Hersteller geben, die wirklich ein Steve Avaya auf eine Plattform 100% bringen. Und dann gibt es natürlich keinen Ausfall mehr.
Jetzt überlege ich gerade, ich habe ja so ein Fahrgefühl, ne? Also so jetzt in der Lenkung. Wie stellt ihr das dar, dass das dann hinterher bei so einem elektronischen Lenkrad sich auch so anfühlt, als wenn da so eine Lenksäule wäre, dass ich eine Rückmeldung von der Straße kriege? Oder ist das jetzt ein Geheimnis? Darfst du das nicht verraten?
Nein, ist kein Geheimnis. Ist ein für uns als Lenkungsingenieur ein bisschen ein leidenschaftliches Thema, alles was mit Lenkgefühl zu tun hat. War das was sehr, sehr Wichtiges ist, aber für den Endkunde nicht so verständlich oder nicht so offensichtlich ist. Ich kann nur sagen, wenn jemand mal mit einem Fahrzeug fährt, wo diesen Momentenaufbau im Lenkrad und das Lenkgefühl wirklich schlecht ist, dann das Fahrzeug ist fast unfahrbar. Das heißt, wir stecken tatsächlich sehr viel Zeit, sehr viel Energie rein, um dieses Lenkmoment richtig darzustellen. Auch jeder OEM, also jeder Lenkungshersteller, hat sein eigenes Lenkungs-DNA, wie sie wollen, dass die Lenkung sich anfühlt und ist sehr unterschiedlich zwischen verschiedenen OEMs. Und das muss natürlich mit Steve Avaya genauso darstellbar sein. Und da geht es einerseits um das normale Lenkgefühl, normaler Momentenaufbau, aber auch so Themen wie Straßenfeedback oder Feedback, wenn ich in Untersteuern gehe und so weiter, muss natürlich alles mit Steerbar Wire ja auch sehr sauber darstellbar sein. Sonst kommst du in das Problem, dass du mehr das Gefühl hast, als ob du PlayStation fährst. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen jetzt nicht das Gefühl haben, es muss sich natürlich anfühlen. Du musst das Gefühl haben, ich bin verbunden mit der Straße. Und einerseits gibt es oben am Lenkrad, was wir nennen, einen Feedback-Aktivator oder einen Handwheel-Aktivator. Sprich, da gibt es dann auch einen kleinen Elektromotor, die halt diese Momentenrückmeldung am Lenkrad und dementsprechend an der Fahrer gibt. Und ganz, ganz wichtig ist natürlich die Software, die dahinter steckt. Das ist eigentlich, wo sag mal, die ganze Intelligenz dahinter steckt oder meiste Intelligenz, um sicherzustellen, dass ich diese Input von der Straße auch zum Fahren bringe, beziehungsweise, dass ich ein sauberes Lenkgefühl habe, ohne was wir nennen Error States, also ohne Momentenschwankungen, Unstetigkeiten in der Lenkung und dass wir auch jedes DNA, das jeder Kunde von uns haben will, darstellen können.
Sag mal, ihr seid ja auch international aktiv, ne? Gibt's irgendwo auf der Welt schon Fahrzeuge, die mit Steer-by-Wire fahren?
Ja, aber man muss auch ein bisschen weiter ausholen. Das erste Fahrzeug, was mit Steer-by-Wire am Markt gekommen ist, war eigentlich der Infiniti. Schon vor 7, 8 Jahren, glaube ich jetzt. Aber das war noch immer ein Steer-by-Wire-System mit einer mechanischen Rückfallebene. Da gab es noch immer eine mechanische Verbindung mit einer Kupplung dazwischen. In normalen Fahren war die Kupplung offen und hast du wirklich komplette Steer-by-Wire-Funktionalität. Wenn es irgendeinen Fehler gibt, kann die Kupplung zumachen und kann ich genau mechanisch lenken, genau wie heute, wenn meine normale Lenkunterstützung ausfällt. Das erste Fahrzeug jetzt am Markt mit, was wir nennen, True Steer-by-Wire, also wirklich ein ausfallsicheres Steer-by-Wire ohne mechanische Verbindung oder mechanische Rückfallebene, war jetzt der Tesla Cybertruck. Und da werden jetzt in den nächsten Jahren einige folgen.
In den nächsten Jahren? Also das heißt, wir brauchen noch ein bisschen Geduld oder wird das schon 2026 der Fall sein?
Ja, tatsächlich in Europa wird es in 2026 schon weitere OEMs geben, die mit Steer-by-Wire kommen. Und ein ganz anderer Markt ist natürlich China. Da ist die Geschwindigkeit viel höher. Also in China in 26, 27, 28 kommen fast alle OEMs da mit Steer-by-Wire.
Also das heißt, es ist in China schon die Technologie der Zukunft, die aber fix in den Autos sein wird.
Genau, also in China ist wirklich als nächste Lenkungstechnologie Steer-by-Wire eigentlich fast gesetzt. Und fast alle größeren OEMs in China, die schauen für die nächste Plattformen eigentlich wirklich nur Richtung Steer-by-Wire und wollen wirklich 100% in alle Fahrzeuge Steer-by-Wire bringen.
Du hast es eben mal angesprochen, dass das auch wichtig ist fürs autonome Fahren. Ich habe jetzt aus China mitgekriegt, dass zum Beispiel BYD ganz aktiv daran arbeitet, autonom fahrende Autos auch zu uns nach Deutschland zu bringen, was im Moment die deutschen Hersteller alle nicht können. Ist dafür gerade diese Technologie auch wichtig, also dass da ich das elektronisch steuern kann als Hersteller?
Es ist eine interessante Frage, muss ich auch wieder ein bisschen ausholen, weil es kommt von beide Seiten. Also eigentlich war das Thema autonom fahren der größte Treiber für Steer-by-Wire. Also Steer-by-Wire ist natürlich nichts Neues. Ich habe schon ganz lang, wenn ich noch in meine Zeiten, wo ich noch beim OEM bei Ford gearbeitet habe, habe in den Jahren 2000 sehr stark an Steer-by-Wire schon gearbeitet. Das war so der erste, ich sag mal, Hype, wo alle an Steer-by-Wire gearbeitet haben. Ist damals nicht gekommen, einfach weil der Business Case nicht gegeben war. Und da war eigentlich der große Game Changer autonom fahren. Vor dem Moment, dass ich autonom fahren bringen will, brauche ich ein voll redundantes Lenksystem, weil natürlich, wenn ich autonom fahre, ist gleich wie Steer-by-Wire, dann lenkt das Fahrzeug selber. Das heißt, ich muss ein System haben, das komplett ausfallsicher ist und selbstständig lenken kann. Und dann ist der Schritt zu Steer-by-Wire natürlich ein viel kleiner, sowohl technologisch gesehen als auch vom Business Case her. Und dementsprechend war eigentlich war autonom fahren ein Enabler, um Steer-by-Wire voranzutreiben am Markt. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass wenn dann autonom fahren kommt, Steer-by-Wire unglaublich viele Vorteile bringt während dem autonom fahren. Weil wenn ich kein Steer-by-Wire habe und ich habe noch ein normales Lenksystem wie heute, was die Möglichkeit hat, autonom zu fahren, sprich, das ausfallsicher ist und auch selbstständig, sag mal, lenken kann, da habe ich dann immer das Problem, dass das Lenkrad natürlich immer mitdreht. Das heißt, wenn unter die Räder lenken, ich habe eine mechanische Verbindung, das heißt, das Lenkrad dreht immer mit. Da gibt es dann auch relativ viele Probleme, sage, okay, wie gehe ich dann mit um, wenn ich während dem autonom Fahren mal unbeabsichtigt am Lenkrad drankomme? Heißt es, will der Fahrer jetzt wieder übernehmen oder will der Fahrer nicht übernehmen? Dieses ganze Übernahmeszenarien sind dann schon recht komplex. Beim Steer-by-Wire gestaltet sich das natürlich deutlich einfacher. Ich kann das Lenkrad einfach auch stehen lassen während dem autonom Fahren. Ich kann das Lenkrad dementsprechend schönsten Fall auch komplett verstauen. Da gab es vor einigen Jahren auf ganz viele Messen ganz viele schöne Konzepte, wie das Lenkrad ist natürlich alles nicht so einfach, aber die Möglichkeiten gibt es natürlich beim Steer-by-Wire um dementsprechend das Interviewkonzept und während autonom fahren das ganz, ganz anders zu gestalten und auch diese Übergabeszenarien deutlich anders zu gestalten.
Christoph, verraten wir mal, welche Rolle spielt ThyssenKrupp bei der Entwicklung dieses Systems? Also auch international jetzt gesehen.
Also ich mit meinem Team haben angefangen, das Team war ja schon in 2014. Und ich glaube, wir waren tatsächlich ein von der allerersten, die auf die OEMs zugegangen sind und die OEMs eigentlich überzeugt haben, weil das Thema, was wir vorher angesprochen haben, Lenkgefühl, das ist eigentlich sicher bei den deutschen OEMs war das immer so der größte Schmerzpunkt, zu sagen von, hey, wir wollen erst überzeugt sein, dass ich das Thema Lenkgefühl mit Steerwire darstellen kann, dass es nicht wie ein PlayStation anfühlt und. Und wir haben eigentlich relativ schnell einen ersten Prototyp aufgebaut und mit diesem Prototyp sind wir so viele OEMs gegangen, das war schon 2014, 2015, und haben ihnen gezeigt von, hey, schau, fahr das mal, wir glauben echt, dass wir das Thema Lenkgefühl wirklich hinbekommen können. Und dann haben wir natürlich auch gezeigt, hey, wenn autonom fahren kommt, Business Case dahinter steckt und, dass es wirklich Sinn macht, die Technologie anzuschauen. Das heißt, ich glaube, wir dürfen behaupten, dass wir wirklich eigentlich eher so die OEMs überzeugt haben, mehr Richtung diese Technologie zu schauen und dass wir eigentlich dementsprechend wirklich diese Technologie am Markt vorwärts gepusht haben. Wir haben dann auch tatsächlich sehr stark mit mehreren OEMs in einer ganz frühen Phase zusammengearbeitet, um dann auch für die OEMs ihre eigenen Steerwire-Fahrzeuge, Versuchsfahrzeuge aufzubauen, gemeinsam die Funktionen zu entwickeln und so gemeinsam die Technologie weiterzuentwickeln, bis wo wir heute sind. Und das weltweit. Also wir haben da wirklich ganz viel gearbeitet mit Kunden in Europa, mit vielen von unseren Kunden, aber genauso in Korea, China, Amerika, Japan. Also da waren wir wirklich weltweit unterwegs und noch immer heute. Da behaupte ich mal, dass wir als ThyssenKrupp da wirklich eine Vorreiterrolle gespielt haben.
Du hast eben gesagt, ihr seid zu den Autoherstellern gegangen und habt denen das vorgestellt. Hast du nicht Angst, dass die dann irgendwann sagen, oh, gute Sache, machen wir jetzt aber mal selber?
Weniger. Das hat es in der Vergangenheit schon sehr oft gegeben. Sicher im Lenkungsbereich gibt es sehr viele OEMs, die in der Vergangenheit zumindest softwaremäßig viel selber machen wollten. Ist heute noch immer der Fall, dass viele OEMs sagen, hey, wir wollen die Komponenten Hardware einkaufen, Software wollen wir selber machen, weil eigentlich das meiste von diesem DNA, wo wir gesprochen haben, Intelligenz steckt natürlich in der Software, ist irgendwas, was wir im Moment sehr stark in China sehen. Die chinesischen OEMs, die sind sehr stark, wenn es über Software geht und wollen so viel wie möglich Software in-house machen. Aber insgesamt ist natürlich so, dass die Lenkungstechnologie ist schon sehr komplex. Wie gesagt, wir haben angefangen in 2014 an das Thema Steerwire zu arbeiten. Und jetzt in 26, 27 kommen dann die ersten Fahrzeuge am Markt mit Steerwire. Ich meine, da reden wir über mehr als 10 Jahre Entwicklungszeit für diese Technologie. Muss jetzt keine Zahlen nennen, aber mit sehr vielen Leuten und sehr viel Budget. Und die OEMs, die sind nicht in der Lage, sowas selber zu entwickeln. Okay. Es gibt eine kleine Ausnahme, auch hier wieder, ist halt Tesla, die tatsächlich nur die Mechanik einkauft und die ganze EE-Anteil und Software-Anteil komplett in-house macht. Aber normal, die meisten OEMs können sich das nicht leisten, um sowas in-house komplett aufzubauen. Das ist viel zu komplex.
Ja, wenn du jetzt schon sagst, ihr habt 10 Jahre daran gearbeitet, dass das System so weit ist, wie es heute ist, wie lange würde das denn in einem großen Autokonzern funktionieren? Aber ich habe mal überlegt, ich habe auch schon Kontakt mit diesem Steer-by-Wire-System gehabt. Ich weiß, die Schaeffler-Gruppe, Zulieferer aus Bayern, hat dieses System in einem GT3-Auto im Renneinsatz getestet. Ist das jetzt nur öffentlichkeitswirksam oder findet die echte Entwicklung in Laboren statt oder auf Prüfständen oder ist eine Rennstrecke da wirklich wichtig für?
Na, es ist ein bisschen komplex. Ich kann mal zumindest erklären, wie wir und auch die meisten da dran gehen. Also für mich ist es unglaublich wichtig, so schnell wie möglich natürlich in der Hardware zu gehen. Nichtsdestotrotz natürlich in der frühen Phase wird ganz viel in Simulation gemacht. Von der Simulation geht man dann erstmal auf Komponentenebene, dann testet man die Komponente erstmal auf bestimmte Prüfstände, geht man dann zum Gesamtsystem am Prüfstand und von diesem Gesamtsystem im Prüfstand geht man dann im Fahrzeug. Aber ist es natürlich ein sehr iterativen Prozess. Das heißt, es ist jetzt nicht, dass man erst das macht, dann erst Simulation, dann Prüfstand, dann Fahrzeug. Das läuft natürlich weiterhin immer parallel, dann gibt es immer weitere Entwicklungen. Aber es ist tatsächlich so, dass für uns das Fahrzeug und das Testen vom Fahrzeug oft jetzt nicht auf einer Rennstrecke, wir testen auf Teststrecke. Also Rennstrecke ist tatsächlich eher so vielleicht nach außen cool, aber dann wenig mit der Realität zu tun. Wir testen unsere Testfahrzeuge natürlich eben auf bestimmte Teststrecke. Das heißt, jede OEM, es gibt auch viele Teststrecke, die wir als Zulieferer nutzen können. Und man muss sich so vorstellen, eine Teststrecke ist eigentlich eine Kombination von allen möglichen Strecken, die es draußen geben kann. Da gibt es von High-Speed-Oval, wo man wirklich mit hohen Geschwindigkeiten fahren kann, bis normale Landstraße, bis, was wir nennen, Handling-Strecke, wo es dann wirklich, sagen wir, eine Art kleine Rennstrecke, wenn man will, ist, wo man wirklich auch am Limit im Querbeschleunigungsbereich fahren kann, bis dann auch Ride-Strecke, wo es dann verschiedene Oberfläche gibt für Komfort vom Fahrzeug, Akustikstrecke, wo man dann verschiedene Oberfläche, die dann mit Akustik sind. Das heißt, ganz viele verschiedene Strecken, wo man dann wirklich das Fahrzeug und all seine Funktionen auf alle möglichen Strecken testen kann. Vor allem natürlich, bis ein System reif genug ist, dass ich wirklich auf der öffentlichen Straße fahren kann. Das dauert natürlich tatsächlich sehr lang. Und vor allem in der frühen Phase von der Entwicklung wollen wir unglaublich flexibel bleiben, um die Software schnell ändern zu können, auch Hardware schnell ändern zu können. Und es gibt natürlich bestimmte Prozesse, um so ein System freizugeben. Das heißt, wir müssen bestimmte Tests auf dem Prüfstand erfolgreich bestehen, bevor wir dann eine Freigabe bekommen können, um auf die Teststrecke zu gehen. Und auch da gibt es dann immer noch bestimmte Einschränkungen, sagen, hey, Maximum diese Geschwindigkeit, Maximum diese Querbeschleunigung, nur fahren mit bestimmten Fahrerausbildungen, die dann fahren dürfen. Und so, wenn dann das System immer reifer wird und Reifegrad erhöht wird vom System, kann man dann immer ein höherer Freigabe bekommen auch, dass man sagt, okay, jetzt kann ich höhere Geschwindigkeiten, bis dann ein Road Permission Level 2, wie wir das nennen, dass man dann auch auf öffentliche Straße fahren kann. Aber im Moment, um so eine Freigabe zu bekommen, muss man unglaublich viele Tests bestehen. Und bei jeder kleinen Änderung, die dann gemacht wird im System, müssen diese ganzen Tests wieder neu gemacht werden. Das heißt, das macht sich natürlich unglaublich langsam. Deswegen ist für uns die Teststrecke so wichtig, weil wir da einfach viel schneller Änderungen machen können und viel einfacher dann auch immer die Freigabe machen können, um dann auf der Teststrecke auch diese neuen Änderungen wieder auszutesten, zu probieren, weiterzuentwickeln. Aber wir verbringen teilweise sehr viel Zeit auf der Teststrecke.
So, und ich habe gemerkt, das Ganze auch außerhalb der Öffentlichkeit, aber dafür seit über 10 Jahren bist du schon dabei. Christoph, zum Schluss, gibt's noch irgendwas, was ich vergessen habe, was noch gesagt werden müsste?
Ja, ich kann nur sagen, hab ein bisschen Vertrauen in uns Ingenieuren und in die Zukunft, zukünftige Technologien, sei offen für neue Technologien. Ist verständlich, dass so sind wir Menschen halt einfach, wir haben immer Angst vor Änderungen und vor was Neues. Aber ich glaube, wenn wir in die Vergangenheit schauen, dann sieht man, was so neue Technologien uns alles an Vorteilen geboten haben. Und das wird in Zukunft weiterhin so sein, glaube ich. Deswegen bleib offen, bleib neugierig. Und lasst euch überraschen von, was die Zukunft alles noch bringt im Automotive.
Kann ich nichts weiter hinzufügen. Christoph, ich sage vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch und für den Einblick in deine Arbeit und einen kleinen Ausblick in die Zukunft. Ja, und das war's auch schon für heute. Wenn du dich für das Thema interessierst, dann schau mal in die Shownotes. Ich habe dir da auf jeden Fall einen Link zur Webseite von ThyssenKrupp reingepackt. Da kannst du auch ein bisschen mehr über die innovativen Technologien erfahren, die vielleicht in der Zukunft auch in deinem Auto sein werden. In den Shownotes, da findest du auch noch einen Link zu dieautoseiten.de. Dort findest du täglich spannend und gut recherchierte Infos zu Autos, Mobilität und Mobilität der Zukunft. Schau einfach mal rein, kann ich dir nur empfehlen. Und das war's auch schon für heute bei Roadtrip, der Autopodcast. Gute Fahrt, pass gut auf dich auf, bleib neugierig und bis zum nächsten Mal. Adios.
Das war Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm.